Das NDR 2 Update um 12 mit Julia Mayer.
Kokain im Wert von hunderten Millionen Euro. Der Zoll hat in Niedersachsen einen riesigen Drogenfund gemacht. Und wiederverwerten statt wegwerfen, das will die Bundesregierung mit einem Aktionsprogramm fördern. Eigentlich sollten Kakaobohnen drin sein in den Containern. Der Zoll hat dann aber Drogen gefunden. Eine Rekordmenge. 8 Tonnen Kokain haben die Behörden nach NDR-Informationen im Februar beschlagnahmt, und zwar im Jade-Weser-Port in Bremerhaven. Ein Hafen, der bisher nicht unbedingt bekannt ist für Drogenschmuggel. Benedikt Strunz hat in diesem Fall mitrecherchiert. Benedikt, wie sehr hat dich das überrascht? So ein großer Drogenfund in Bremerhaven.
Ja, das ist absolut überraschend. Wir erleben ja seit vielen, vielen Jahren eine regelrechte Kokainschwemme. Also ganz Europa wird mit Kokain geflutet. Bisher standen dabei aber insbesondere die wirklich großen Häfen im Fokus der Täter, also Rotterdam, Antwerpen und auch Hamburg beispielsweise, aber auch spanische Häfen. Um kleinere Häfen ging es dabei gar nicht. Und jeder, ja, der Weserport ist ja wirklich ein kleinerer Hafen. Nach meiner Kenntnis hat es da noch überhaupt gar keine Sicherstellung im Tonnenbereich gegeben. Also da muss man wirklich schon sagen, das ist eine komplett neue Situation. Und da müssen die Sicherheitsbehörden europaweit, auch in Deutschland natürlich, aber auch europaweit wirklich einmal drauf schauen.
Ungewöhnlich ist auch, woher die Container kamen, nämlich aus Sierra Leone in Westafrika. Welche Rolle spielt dieses Land für den Drogenhandel?
Ja, das Spannende ist, bisher wurde Kokain ja vor allem von Lateinamerika direkt nach Europa geschmuggelt. Das ändert sich. Die Täter passen ihre Strukturen an und sie haben nun offenbar in Westafrika, insbesondere mit Sierra Leone, einen Standort gefunden, bei dem Kokain erst angelandet wird, um so die Warenrouten sozusagen der Handelsbewegung zu verschleiern. Und von da aus geht das Kokain dann weiter nach Europa. Sierra Leone, besonders interessant, ist auch der Rückzugsort von dem meistgesuchten Drogenhändler in ganz Europa, Joost Leidecker, ein Holländer. Und es gibt eben von der Opposition die Hinweise, die Vorwürfe, dass die Regierung diesen Drogenhändler schützen würde. Das wird bisher immer vehement zurückgewiesen. Aber ich kann mir gut vorstellen, der Druck auf Sierra Leone wird zunehmen. Es gab jetzt in den letzten Wochen nochmal eine Sicherstellung von einem Schiff, was eben auch aus diesem Land kam. Da waren 30 Tonnen Kokain an Bord.
Wir haben schon darüber gesprochen, hier in Deutschland, in Europa waren bisher eher die großen Häfen im Fokus, Hamburg, Rotterdam, Antwerpen. Die haben inzwischen massiv in die Sicherheit investiert. Was heißt denn das jetzt für die kleineren Häfen, gerade auch bei uns im Norden? Müssen die dann jetzt auch aufrüsten?
Ich befürchte ja. Sicherheitsbehörden sprechen da von einem Wasserbetteffekt. Wenn man sich auf die eine Seite legt, sozusagen sicherheitsmäßig, dann geht die Kokainschwemme auf der anderen Seite weiter. Die Häfen, die du aufgezählt hast, die großen, haben sozusagen stärker zugemacht. Und Kokain ist wie Wasser. Das fließt dahin, wo der Widerstand am geringsten ist. Und diese Frage nach der Sicherheit von kleineren Häfen, gerade auch bei uns in Norddeutschland, und da rede ich jetzt nicht nur von Bremerhaven, die Jade-Weser-Port, die wird uns alle weiter beschäftigen.
Vielen Dank, Benedikt Strunz war das zum Drogenfund im Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Ja, gelbe Tonne, Recycling, das geht nicht nur bei uns zu Hause, das geht auch im Großen. Bestandteile zum Beispiel aus Autos oder aus alten Gebäuden, die können wiederverwendet werden. Man spricht dann von Kreislaufwirtschaft. Die will die Bundesregierung mit einem Förderprogramm stärken. 260 Millionen Euro will sie dafür in den kommenden Jahren ausgeben. Jan-Frederik Wilhelms, NDR 2 Berlin. Das ist ja eine Menge Geld. Was soll denn damit konkret passieren?
Also mit dem Geld sollen zum Beispiel neue Wiederverwertungsanlagen bezuschusst werden, wenn die aufgebaut werden. Da gibt es ein paar Beispiele aus unserer Lieblingsindustrie, der Autobranche. VW zum Beispiel baut in Zwickau in Sachsen ein Werk um in ein Wiederverwendungswerk. Da wird jetzt halt ganz praktisch erprobt, wie Autos am Ende ihrer Lebenszeit auseinandergenommen werden können, was man davon wiederverwenden kann, was dann eingeschmolzen werden muss zum Beispiel. BMW macht sowas Ähnliches in Bayern und Mercedes in Baden-Württemberg. Und der Norden hat auch ein paar gute Beispiele, zum Beispiel die größte Batterie-Recycling-Fabrik Europas, die steht in Meppen in Niedersachsen, und die war nicht billig, hat 30 Millionen Euro gekostet. Und um den Bau genau solcher Anlagen in Zukunft zu fördern, will die Regierung das Geld nutzen.
Das soll ja auch helfen, dass wir nicht mehr so abhängig sind von Ländern wie China, um an Rohstoffe zu kommen, die zum Beispiel in Handys stecken. Wie viel könnte ein besseres Recycling denn da bringen?
Ja, also wenn wir mal bei unseren Batterierecyclern in Meppen bleiben, die sagen, sie können bis zu 96% der Rohstoffe aus Batterien wiederverwerten in ihrer Anlage. Und gerade das sind ja wichtige Rohstoffe der Zukunft. Lithium, Kobalt, Nickel, alles Zeug, das wir in Deutschland nicht so viel haben, das aber essentiell ist in dieser Zukunftstechnologie Batterie. Manche Berechnungen sagen, 40% der Importe könnten in absehbarer Zeit auf diese Art und Weise durch Recycling ersetzt werden. Und der Bundesverband der deutschen Industrie hat sogar berechnet, wenn man das Thema Kreislaufwirtschaft jetzt ordentlich anpackt und dass man in den nächsten 20 Jahren die Wertschöpfung Wertschöpfung, also das Geld, was man damit vor Ort machen kann, verdoppeln kann. Von jetzt 60 Milliarden Euro auf 2045 rund 125 Milliarden. Es geht ja also nicht nur ums ressourcenschonende Wirtschaften, sondern auch um ein richtiges Geschäftsmodell.
Auch für die Umwelt wäre das ja super, du sagst es, wenn weniger im Müll landet. Wie kommt dieses Förderprogramm also an, zum Beispiel bei Umweltschutzorganisationen?
Die sind natürlich glücklich darüber, dass es das gibt. Allerdings fehlt den Kritikern ein wichtiger Punkt in diesem Aktionsplan, dass der Staat sich halt auch mal selbst als großer Käufer in Position bringt. Wenn der Staat zum Beispiel Brücken bauen lässt oder wenn er Fahrzeugflotten für Ministerien oder die Polizei oder so anschafft, dann könnte man da auch mehr gesetzliche Vorgaben für aufstellen, dass diese Autos und Brücken halt mit recycelten oder wiederverwerteten Rohstoffen gebaut werden müssen. Dafür könnte es dann zum Beispiel Quoten geben. Davon steht jetzt aber nichts Konkretes im Programm, sondern nur der weiche Begriff, man wolle kontinuierlich mehr in der Kreislaufwirtschaft einkaufen. Und das ist natürlich dann doch sehr schwammig. Und deshalb befürchten viele, dass es ein bisschen ein zahnloser Tiger ist, dieses Aktionsprogramm.
Vielen Dank für die Infos, Jan-Frederik Wilhelms, NDR 2 Berlin. Wenn man zum Arzt oder zur Ärztin muss, dann ist das ja oft ohnehin schon ärgerlich. Wenn dann aber in der Behandlung noch Fehler passieren, dann ist das mehr als ärgerlich. Im schlimmsten Fall können solche Fehler lebensgefährlich sein. Deswegen lässt so eine Nachricht besonders aufhorchen. Bei der Techniker-Krankenkasse, da haben Versicherte im vergangenen Jahr so viele Behandlungsfehler gemeldet wie noch nie. Bundesweit waren es mehr als 7500 Verdachtsfälle, in Niedersachsen knapp 650. Und die meisten Meldungen, die gab es im Bereich der Chirurgie. Christina Haaland, NDR 2 Hannover. Lässt sich denn sagen, was da genau schiefgelaufen ist? Man stellt sich ja direkt vor, dass zum Beispiel das falsche Bein amputiert wurde.
Ja, naja, so genau geben die Zahlen das nicht her. Aber ganz offensichtlich betreffen die meisten Verdachtsmeldungen die Chirurgie mit 28%. Und das hat natürlich auch was mit dem hohen OP-Aufkommen in dem Bereich zu tun. Mit 14%, also halb so häufig, folgt die Zahnmedizin und Kieferorthopädie. 12% der Behandlungsfehler sollen in der Pflege vorgekommen sein. Weitere 11 nochmal in Geburtshilfe und Gynäkologie. Das heißt, es betrifft Klinikärzte genauso wie niedergelassene Ärzte und Pflegekräfte. Und das sind ja jetzt erstmal nur die Zahlen, die die TK von ihren Versicherten in Niedersachsen gemeldet bekommen hat. Und du hast es ja eben schon gesagt, die TK verzeichnet auch bundesweit einen Höchstwert an Verdachtsfällen.
Wir sprechen von Verdachtsfällen. Was davon sind auch wirklich Behandlungsfehler?
Also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass jeder Verdachtsfall immer gleich ein Behandlungsfehler ist. Aber nach Auskunft der Krankenkasse ist erfahrungsgemäß an jedem dritten gemeldeten Verdacht was dran. Dazu kommt eine hohe Dunkelziffer. Und interessant bei diesen Zahlen ist eben der enorme Anstieg von diesmal 18%. Das ist schon ungewöhnlich.
Wo kann ich mich denn melden, wenn ich jetzt so einen Verdacht habe?
Bislang können Patienten sich bei 3 verschiedenen Stellen melden, wenn sie vermuten, fehlerhaft behandelt worden zu sein. Zum Beispiel bei der Ärztekammer, dem medizinischen Dienst und bei ihrer Krankenkasse. Die Leiterin der TK-Landesvertretung in Niedersachsen-Hempen fordert nun ein einheitliches Melderegister. Und das unterstützt auch die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft, die die Kliniken vertritt. Auf jeden Fall haben Patienten das Recht, eine Kopie aller Behandlungsunterlagen anzufordern. Die Kasse sollte das dann prüfen und ein Gutachten in Auftrag geben. Und wenn sich der Verdacht erhärtet, kann man entweder vor Gericht ziehen oder über eine Schlichtungsstelle der Ärztekammer gehen.
Jetzt haben wir es schon angesprochen, diese Zahl, die ist so hoch wie nie und deutlich nach oben gegangen. Muss man daraus schließen, dass die Qualität runtergegangen ist bei den medizinischen Behandlungen?
Da wäre ich vorsichtig, das so pauschal zu sagen. Die Krankenhausgesellschaft weiß das jedenfalls weit von sich, war es aber auch. Ärzte und Pflegekräfte arbeiten unter enormem Druck, auch die niedergelassenen Ärzte, viel Arbeit, zu wenig Personal. Und dann hat natürlich nicht jedes Krankenhaus bei allen OPs ein hohes Fallaufkommen und ausreichend Expertise. Genau darum geht es ja jetzt auch bei der Krankenhausreform.
Danke, Christina Haaland war das aus Hannover.
NDR 2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.